Schauen wir uns den nächsten Abschnitt an. Die neue Weltreligion und der Verrat an Christus. 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen. Schon das Wort ist eine Katastrophe heute. Wie kann man jemanden ungläubig nennen? Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein? Und jetzt dieser Satz, den will ich vor allem im Kontext dieser, wenn wir zurückkommen zu dem Parlament der Weltreligionen, zu dem Weltkirchenrat, zu dem gemeinsamen Gebet in Assisi, wo alle Vertreter der Weltreligion zusammen für den Weltfrieden beten und die Akzeptanz untereinander. In diesem Kontext möchte ich diesen Text lesen. Was stimmt Christus überein mit Belial? Wer ist Belial? Hier nach Luther zitiert. Baal. Wer ist Baal? Es war der Gott der babylonischen Nation. Und Paulus sagt, was hat Baal, der Gott dieser Nation, zusammen mit Christus? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes? Wer ist der Tempel Gottes auf dieser Erde? Viele reisen nach Mekka. Manche nach Jerusalem, manche nach Atlanta, manche dorthin, manche bauen sich einen Tempel, manche fahren nach Indien und dort einen Tempel und hier einen Tempel. Was ist der Tempel Gottes auf dieser Erde? Paulus sagt es im Korintherbrief. Die Gemeinde wird Tempel genannt in der Bibel. Und jetzt sagt er, was hat die Gemeinde Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Hören wir mal, ob das übereinstimmt mit dem, was hier gesagt wird. Es gibt kein Heil außerhalb der katholischen Kirche. Nur durch die katholische Kirche kann die ganze Fülle der Gnadenmittel zur Errettung erlangt werden. Alle sind verpflichtet, ich hätte es eigentlich rot schreiben sollen, ich habe es nicht. Alle sind verpflichtet, der katholischen Kirche anzugehören, um errettet zu werden. Frage an Sie, Frage an alle, die zuschauen. Wie wird ein Hindu, gerettet? Wie? Das ist keine Provokation, das ist eine echte Frage. Wie wird er gerettet, ein Hindu? Indem er Katholik wird. Und jetzt lachen, ich höre das Lachen von manchen, die mir zuhören. Sie sagen, der spinnt, der Taubert. Ein Hindu, Katholik wird. Ich rede nicht von katholisch im Sinne eines katholischen Glaubensbekenntnisses. Ich rede von katholisch im Sinne des Weltethos. Weltumfassend. Wie wird ein Buddhist gerettet? Indem er zur katholischen Kirche gehört. Wie wird ein Indianer gerettet? Er darf seinen Federschmuck behalten. Er darf auch noch Manitou anrufen. Das ist okay. Das ist gut in seiner Religion. Aber eins muss er akzeptieren. Er muss Teil werden der weltumspannenden Bruderschaft der Nationen. Weltumspannende Religion. Und ich sage Ihnen, es ist das Plagiat. Es ist nicht original. Was sagt das Original? Schauen wir gleich. Vorher aus dem Mystici Corporis, einem Dokument des Vatikans vom 29. Juni 1943. Ich zitiere: Jenen, die nicht zum sichtbaren Leib der Kirche gehören, kann für das ewige Heil nichts zugesichert werden, denn sie entbehren immer noch den Hilfen und himmlischen Gnaden, die nur in der katholischen Kirche gefunden werden. Und manche werden jetzt sagen, bei dem, was ich zitiere, das ist großer Unsinn, was du redest. Nein, das ist nicht. Ich werde Ihnen in dieser Serie zeigen, dass, was ich hier sage, alles belege. Und Sie können nach Hause gehen und alles prüfen, was ich hier sage. Aber eins nach dem anderen. Hier, Karl Rahner gab 1954 bis heute gültige Werk heraus, der Glaube der Kirche in den Urkunden. Es hat seine Imprimatur bekommen, 49. Und dort steht, die Heilige Römische Kirche bekennt und verkündet, dass niemand außerhalb der katholischen Kirche, weder Heide noch Jude, hören Sie das, wer ist Heide nach kirchlicher Definition, das Wort Heide, wen meint man damit? Schamanen, Hexen, Aborigines, die Götterglauben praktizieren, das meint die Kirche mit Heide. Das sind die Leute, mit Johannes Paul II. In Assisi für den Weltfrieden gebetet haben und die ihn gesegnet haben auf der Stirn. Dass keiner von ihnen, ein Ungläubiger oder ein von der Einheit, hören Sie das Wort, von der Einheit getrennter. Von welcher Einheit, bitteschön? Sagen Sie es mir, bitte, damit ich heute nach Hause gehe und sage, das war nicht umsonst. Von welcher Einheit? Von der, trauen Sie sich, von der katholischen Einheit. Warum? Weil es eine weltumspannende Religion ist. Ubi et Orbi, der Stadt und dem Weltkreis. Des ewigen Lebens teilhaftig wird, vielmehr dem ewigen Feuer verfällt, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, wenn er sich nicht vor dem Tod der Kirche anschließt. Das Buch wird benutzt, um Priester auszubilden und Katechetenunterricht zu geben. Jetzt heißt es, das muss man bekennen, fest nehme ich an und umfasse die apostolische und kirchliche Überlieferung und die übrigen Bräuche und Satzungen der Kirche. Ich anerkenne die heilige katholische und apostolische römische Kirche als was? Als Mutter. Und das ist der Punkt. Nicht als die alleinige. Nicht als die alleine. Sondern als die Mutter. Und Lehrerin aller Kirchen. Ich verspreche und schwöre wahren Gehorsam dem römischen Papst, dem Nachfolger des heiligen Petrus, des Apostelfürsten und dem Statthalter Jesu Christi. Und jetzt halten Sie sich fest. Johannes Paul II. Sagt, 93, die katholische Kirche wünscht im Hinblick auf eine gegenseitige Befruchtung die Einführung positiver und kooperativer Beziehungen mit verschiedenen Glaubensrichtungen. Jetzt sagen Sie mir, kriegen Sie das noch zusammen? Auf der einen Seite, wer nicht, der wird verdammt und kommt ins Feuer. Auf der anderen Seite die Botschaft des Vatikans, komm, lasst uns eins werden. Kriegen Sie das zusammen, logischerweise? Nein? Dann müssen Sie die nächsten Abende auch kommen. Ist ganz einfach. Du kannst bleiben, wie du bist. Du kannst deinen Gott behalten. Du kannst deine Religion praktizieren. Aber du musst eins akzeptieren. Den Weg, wo es bislang geht in die Zukunft, gibt nur einer an. Und das ist die allumfassende Mutter. Hier hören Sie mal, was einer der bekanntesten protestantischen Evangelikalen Vertreter gesagt hat. Und er war ehemaliger Stellvertretender und als UN-Generalsekretär Robert Mueller. Und er sagte, Zitat, Paul der VI., der Vorgänger, Johannes der 23., der Vorgänger vom Vorgänger, und Johannes der Paul II. Werden zweifellos als die drei großen Friedenspäpste in die Geschichte eingehen. Vorreiter einer folgenreichen Transzendenz der katholischen Kirche in das New Age, das neue Zeitalter. Heute heißt das die neue Weltordnung oder der Weltethos. Und jetzt halten Sie sich fest. Zeig Ihnen was.
For Benedict XVI, Christian unity is a moral imperative. He says in order to obtain it, we must overcome any pessimism or resignation about the process. This came during the closing ceremony of the Week of Prayer for Christian Unity at Rome's Basilica of St. Paul outside the walls. The Pope emphasized his closeness to the Christian communities of Jerusalem and used them as an example of unity.
I cristiani della città santa ci invitano a rinnovare e rafforzare il nostro impegno per il ristabilimento della piena unità, meditando sul modello di vita dei primi discepoli di Cristo riuniti a Gerusalemme.
Er sagt mit wenigen Worten, wir müssen den Pessimismus überwinden. Was meint er damit? Haben Sie mitbekommen, dass das protestantische England sich momentan zum Katholizismus bekehrt? 18.11.2010, ganz frisch. Und das sehen wir nicht in der Tagesschau, sondern im Magazin für Kirche und Kultur. Zitat: Nach 5 anglikanischen Bischöfen werden morgen 50 anglikanische Priester die Konversion zum katholischen Glauben bekannt geben. Und in die Einheit, hören Sie bitte das Wort, in die Einheit mit Rom eintreten. Exakt, was wir bisher gehört haben. Wissen Sie, wer den großen Anfang gemacht hat? Als Premierminister? Blair? Tony Blair? Der als Protestant übertrat und katholischer Premierminister wurde? Aber das ist nicht alles. Die Presse kommt. 3.1.2011. Drei frühere anglikanische Bischöfe der Kirche von England haben am Neujahrstag in der Londoner Westminster-Kathedrale die Kommunion empfangen und sind in die volle Gemeinschaft der katholischen Kirche aufgenommen worden. Am 15. Januar 2011 wurden sie zu katholischen Priestern ordiniert. Notieren Sie meine Worte jetzt. Wir werden in einigen Jahren diese Pressemeldungen bekommen von Lutheranern, von Baptisten, von allen möglichen protestantischen Kirchen, die übertreten und katholische Priester werden. Glauben Sie, ich bin verrückt? Warten Sie noch ein paar Jahre. Die Presse kommt. In der Nähe von Bristol hat inzwischen die Mehrheit einer ganzen Gemeinde angekündigt, man wolle gemeinsam mit dem Pfarrer zurück in die Arme der römischen Kirche. Was sagt Cutnet? Das ultimative Ziel aller ökumenischer Aktivität. Wer ist die Ökumene? Der Weltkirchenrat. Was ist der Weltkirchenrat? Von der UN ins Leben gerufene Kirchenvereinigung. Es ist die Schwester der URI, United Religion Initiative. Beide gegründet von den Vereinten Nationen mit dem Ziel, auf christlicher Ebene und auf nichtchristlicher Ebene erstmal auf zwei Sektoren sich untereinander zu verbinden und dann den großen Schritt zu wagen, die volle Einheit, nämlich eins zu machen zwischen allen Religionen und allen Christen. Das ist, was auf uns zukommt. Er sagt es hier, die Wiederherstellung der vollständigen kirchlichen Kommunion. Hören wir Josef Ratzinger aus der Predigt Salz der Erde von 1997. Das erste, da war er noch nicht Papst, das erste christliche Jahrtausend war das Jahrtausend der christlichen Einheit. Was meint er damit? An alle Historiker jetzt unter uns. Wer hat Geschichte als Lieblingsfach gehabt? Was meint er mit dem ersten Jahrtausend der Einheit? Ich möchte es übersetzt haben, dass Sie das verstehen. Was meint er damit? Das erste Jahrtausend? Er sagt, das erste Jahrtausend nach Christus war das Jahrtausend der Einheit. Was meint er damit? Richtig, die Einheit unter der katholischen Kirche im frühen Mittelalter. Dann sagt er danach, das zweite Jahrtausend war das Jahrtausend der Spaltungen. Was meint er damit? Reformation hat die Kirche gespalten. Was hat die Reformation gesagt? Kommen wir gleich drauf. Jetzt in seiner großen gemeinsamen Besinnung kann wieder ein Jahrtausend der Einheit folgen. Was meint er damit? Die Einheit in der vollen katholischen Gemeinschaft. Weltumfassend. Hier jetzt als Papst, zitiert in der Welt Online, 10.07.2007. Christliche Gemeinschaft, die aus der Reformation des 16. Jahrhunderts hervorkamen, können nicht als Kirchen im eigentlichen Sinne genannt werden. Warum? Warum können sie keine Kirchen sein? Protestantische Kirchen, die aus der Reformation hervorkommen, warum können sie keine Christen sein? Im vollen Sinne keine Kirche und damit eigentlich auch keine wirklichen Christen sein. Warum nicht? Haben Sie eine Ahnung? Ich sag's Ihnen. Weil sie der Bibel mehr glauben als Menschen. Ungeachtet, wie hoch ihr Rang ist. Nächster Abschnitt. Die Überwindung der Reformation.
Der ökumenische Dialog kann nicht in Frage gestellt werden, ohne dadurch die Qualität des Glaubens selber in der christlichen Welt zu schädigen. Daran erinnerte der Papst in seiner Rede an die Delegation der evangelisch-lutherischen Kirche Deutschlands. Benedikt XVI. Erinnerte an die Bedeutung des ökumenischen Dialogs, der sich durch viele Schwierigkeiten seinen Weg bahne, und erinnerte an das Jahr 2017, das Jubiläum der Veröffentlichung der Thesen Martin Luthers, einen wichtigen Moment gemeinsamen Feiern.
Wer hat's gehört? Eine gemeinsame Feier Was soll gefeiert werden? Die Reformation. Man möchte diesen Mann feiern. Hören Sie mal, was er gesagt hat. Denn der Teufel, der ja das Papsttum gestiftet, der redet und wirket alles durch den Papst und durch den römischen Stuhl. Gräuel aller Abgötterei von allen Teufeln aus dem Grund der Hölle hervorgebracht. Dieser Mann soll gefeiert werden in einem ökumenischen Gottesdienst. Begreifen Sie das? Ich ja. Warum? Transformation. Und das geschieht mit Worten. Viele Worte. Neu belegt. Und die Menschen glauben es. Das ist der Grund, warum die Reformation gefährlich war und warum Kirchen, die das glauben, nicht Christen sein können. Es sei denn, sie sind transformiert. Erstens, die Reformation hat gesagt, der Mensch ist in seinem Gewissen verpflichtet und wird durch Glauben vor Gott gerecht. Sola fide. Nicht durch Menschenwerke. Die Bibel sagt das, Römer 3, ich rede aber von Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt aus Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und nicht durch Buddha, nicht durch Krishna und sonst jemand, sondern durch Jesus Christus. Zweitens, was die Reformation hervorgebracht hat. Der Mensch wird aus Christi Gnade gerecht und bedarf weder Sakramente noch der Mittlerschaft von Priestern. Sola gratia. Und was sagt die Bibel? Wer ist dieser Priester? Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Und Hebräer 8 sagt, das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen Hohepriester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Dritte Erkenntnis aus der Reformation. Die Heilige Schrift ist der alleinige Maßstab des Glaubens und aller Lehre, übergeordnet über Tradition und Menschenwerk. Das ist der Grund, warum die Kirchen, die aus dieser Reformation rauskommen, nicht wirklich Kirchen sind und nicht wirklich Christen, solange sie nicht ablegen, was in der Reformation erkannt wurde. Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, den Aposteln, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als das Gotteswort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Hören Sie nochmal die Frau an und dieses Buch lege ich Ihnen wärmstens ans Herz. Ein reformatorisches Buch. Die römische Kirche ist weitgehend in ihren Planen und Wirkungsweisen. Sie nutzt jede Vorrichtung, um alles, was der Protestantismus bewirkt hat, rückgängig zu machen. Das ist der Plan. Alles, was die Protestantion... Warum? Was hat die Reformation bewirkt? Die Reformation hat die Menschen befreit. Von was? Von der Unterdrückung, der Ausübung von Macht. Und hat den Menschen befreit und zu Gott geführt. Und Gott sagt, komm, her du, der mühselig und beladen bist, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ich bin sanftmütig, demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Nicht durch Ablass. Ich habe eine ganze Serie draußen, 7 Teile, die heißt, die Reformation geht weiter. 7 Gründe, die zeigen, dass die Reformation weitergehen wird in der Zukunft. Kommen wir zum Schluss. Die Agenda Catholica oder die Mutter aller Kirchen. Petrus schrieb aus Rom mit folgenden Worten, 1. Petrus 5, Vers 13. Es grüßt euch aus Babylon, die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist und mein Sohn Markus. Wir wissen, Petrus war verheiratet. Übrigens, er soll ja der erste Papst gewesen sein. Er war verheiratet und hatte Kinder. Aber jetzt schauen Sie mal, was er sagt. Er schreibt einen Brief an die Christen und was schreibt er auf seiner Ansichtskarte? Was schreibt er, aus welcher Stadt er schreibt? Aus Babylon. Wann war Petrus im heutigen Irak? Im alttestamentlichen Babylon. Wann? Nie! Thomas wird bezeugt als der Apostel, der in diese Richtung gegangen ist. Petrus war niemals außerhalb von Jerusalem oder in einer seiner Reisen nach Rom. Das ist dokumentiert geschichtlich. Mit anderen Worten, ich will es kurz machen. Petrus schreibt einen Brief an die Christen und sagt, ich grüße euch aus Babylon.
Thank you.